So, ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin. Ja? Okay. Ja, wir sind in Jerusalem. Ich meine mit unserem heutigen Predigttext. Und ich war in Jerusalem ganz real vor 3 Wochen. Und weil in 2 Wochen Ostern ist, beschäftigen wir uns heute mit dem Leidensweg Christi. In Jerusalem gibt es ja die Via Dolorosa, ein Weg, an dem die vermeintlichen Leidensstationen Christi nachgezeichnet werden. Heute soll es dabei um die Gerichtsverhandlung Jesu vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus gehen. Ich lese mal den Predigttext, der steht in Johannes 18 ab Vers 28 und geht bis ins Kapitel 19 Vers 5. Und ich lese da nach der Elberfelder Übersetzung. Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen konnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Damit das Wort Jesu erfüllt wurde, das er sprach, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus oder haben die andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an den Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus ging nun hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er, Pilatus, spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Amen. Soweit dieser beeindruckende und sehr detaillierte Bericht. Ich gehe mal so Vers für Vers durch. Und das erste Wort heißt gleich: Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Fragt man sich, wer ist eigentlich Sie? Sie, das waren die führenden Priester. Die Juden hatten dann so eine Art Selbstverwaltung, den Hohen Rat. Der bestand aus 71 Leuten. Den Vorsitz hatte der Hohepriester. Und dann 70 andere. Und die führenden Priester, das war sozusagen das Exekutivkomitee des Hohen Rates. Also mit 70 Leuten kann man ja schlecht irgendwas so mal schnell regeln. Die haben Sachen durchgesetzt. Und die haben sich auch um Jesus ganz konkret. Und diese führenden Priester bestanden aus Familien der vornehmsten priesterlichen Familien. Sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Kaiphas, das ist ein bisschen kompliziert in der Zeit. Grundeigentlich sollte es immer einen hohen Priester geben in Israel. Und dieser hohe Priester war im Grunde Hannas. Der lebte auch noch. Und ein Priester wurde eigentlich lebenslang berufen. Aber da die Römer Besatzungsmacht waren, guckten sie auch immer, wer ist uns genehm und wer nicht. Und der Hannas, der war ihnen nicht so genehm. Und den haben sie dann sozusagen entmachtet und haben einen neuen ins Amt gesetzt, einen Kaiphas, das war der Schwiegersohn von dem Hannas. Insofern gab es praktisch zwei hohen Priester, also einmal der Hannas, den das Volk immer noch sehr verehrte, und der Kaiphas, naja, der so ein bisschen Freund der Römer auch war, und deswegen lesen wir manchmal auch von den hohen Priestern. Also sie hatten Jesus auch zuerst zu Hannas gebracht, weil der wohl mehr Autorität hatte im Volk, und dann von Hannas aber zum offiziellen Hohenpriester, zu Kaiphas, und jetzt wieder von Kaiphas in das Prätorium. Also das ist ja, wenn man sich das mal alles so anguckt, das ist ja ein unglaublicher Gerichtsprozess, ein Hin und Her, und keiner will Jesus haben und keiner weiß so richtig, was mit ihm anzufangen. Und wir erleben hier sämtliche Stellungen, die es in Israel gab, die sind hier an diesem Fall beteiligt. Und jetzt kommen sie von Kaiphas, also vom Hohen Rat, vom Hohen Priester, gehen sie in das Prätorium. Das Prätorium war die Amtswohnung des Statthalters, des römischen Statthalters. Dabei war der eigentliche Amtssitz nicht Jerusalem, sondern Caesarea Maritima. Ich muss jetzt doch mal fragen, ich habe ja gesehen, ihr habt ja auch einen Israel-Hauskreis. Wer von euch war denn schon mal in Israel? Mal bitte die Hand heben. Ja, sind so vielleicht knapp 10 Leute. Also wer da war, vermute ich mal, da wart ihr auch in Caesarea Maritima. Das liegt ja direkt am Mittelmeer. Der Name Caesarea sagt ja schon, Caesar für den Kaiser. Man legte dort einen künstlichen Hafen an, man hat dort ein Theater, ein Kolosseum, eine Pferderennbahn, es hat mehrere Bäder. Also das war der eigentliche Amtssitz von Pilatus an der Frische des Mittelmeeres. Dort wohnte er normalerweise, aber während der unruhigen Passahzeit, wo ja Juden aus aller Welt nach Jerusalem kamen, wo sie die Einwohnerzahl verdoppelte oder verdreifachte, das war immer eine ganz heikle, explosive Situation. Und ehrlich gesagt möchte ich in 2 Wochen auch nicht jetzt in Jerusalem sein, wenn Ostern ist. Da wird das nämlich ähnlich sein. Da ist ein Hin und Her, ein Trubel durch diese engen Gassen, diese Via Dolorosa. Also zu normalen Zeiten ist es da schon voll. Und zu Ostern ist das sicherlich schwer zu ertragen, sage ich mal. Jedenfalls war Pilatus zu dieser Zeit immer in Jerusalem. Allerdings dürfte sein Amtssitz nicht in der eher bescheidenen Burg Antonia, in der Nordwestecke des Tempels gewesen sein, sondern eher im Schloss des Herodes, weil das einfach herrlich, ein herrlicher Bau war. Und man ging damals davon aus, als man die Via Dolorosa angelegt hat, ich weiß nicht, das ist ja hunderte Jahre her, dass der Leidensweg vom Tempel dann nach Golgatha ging. Es war sicherlich ein wenig anders, war sicherlich so vom Tempel dann erst auf die Westseite von Jerusalem, sodass es noch viel stärker ein Hin und Her war. Da gibt es auch neue Pläne, wie der Leidensweg Jesu wohl eigentlich war. Aber gut, das ist ja auch nicht das Entscheidende. Diese Via Dolorosa hat ja trotzdem auch so diesen Effekt, dass man an gewissen Stationen innehält und sich einfach daran erinnert, was hat Jesus eigentlich alles so mitgemacht. Sie kommen also jetzt in das Prätorium. Es war aber frühmorgens. Und frühmorgens heißt richtig frühmorgens, also nicht so wie jetzt. Wir müssen uns das so vorstellen, nach einer langen nächtlichen Verhandlung vor dem Hohen Rat, einer Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat, sind sie endlich mit Jesus fertig. Es war ja gar nicht so leicht, vernünftige Anklagepunkte zu finden, um ihn dann des Todes zu verurteilen. Aber das war für sie jetzt klar, dieser Jesus soll des Todes sterben. Aber da Todesurteile nur von der Besatzungsmacht, den Römern, ausgesprochen werden durften, gingen sie sofort nach diesem Entschluss, aufgekratzt und übermüdet, zum Amtssitz des römischen Statthalters. Es muss so gegen 4 Uhr, 5 Uhr morgens gewesen sein. Um die Zeit war ich in Israel nicht wach, aber ich vermute mal, da wird es noch dunkel sein. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten. Ängstlich hüten sich die Ankläger vor einer Verunreinigung, die schon durch das Betreten eines heidnischen Hauses geschehen würde. Das ist doch absolut heuchlerisch. Eigentlich wissen sie, Jesus ist nicht im eigentlichen Sinne schuldig, aber sie haben keine Skrupel, ihn zum Tode zu verurteilen. Aber dieselben Leute geben sich dann äußerste Mühe, sich nicht zu verunreinigen. Auf der anderen Seite benutzen sie einen Heiden wie Pilatus gerne, um Jesus der Vernichtung zuzuführen. Das ist so eine Scheinfrömmigkeit, in der kein Leben ist. Also sie bleiben draußen. Pilatus bekommt das natürlich mit, dass da ein Auflauf vor seinem Haus ist. Und Pilatus ging nun zu ihnen hinaus. Die römischen Statthalter hatten gelernt, auf die jüdischen Eigenheiten, die in ihrer Religion gegründet waren, Rücksicht zu nehmen. Deshalb war Pilatus auch bereit, zu den jüdischen Anklägern herauszukommen. So ganz recht war das dem Hohen Rat allerdings auch nicht. Denn eigentlich hatten sie gehofft, dass Jesus hinter verschlossenen Türen abgeurteilt werden würde. Stattdessen wurde der Gerichtsprozess gerade in seinem entscheidenden Stadium öffentlich und fand unter Beteiligung des Volkes statt. Aber wieso ist Pilatus zu dieser unchristlichen Zeit, wie wir heute wohl sagen würden, überhaupt wach? Wieso ist er gleich gesprächsbereit? Normal war das jedenfalls ganz sicher nicht, zu solch einer Zeit einen Juden zu empfangen. Also wenn eine kaiserliche Delegation gekommen wäre, selbstverständlich wäre Pilatus dann aufgestanden. Aber für Juden, sie hatten ja nicht den besten Ruf dort. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Pilatus schon durch seine Informanten darüber im Bilde war, was sich in Jerusalem zusammenbraute. Es ist vollkommen undenkbar, dass das aufsehenerregende Wirken Jesu und jetzt kürzlich sein Einzug nach Jerusalem der römischen Besatzungsmacht verborgen geblieben war. Pilatus wusste genug von Jesus. Und er wusste auch, dass ein Mann, der waffenlos auf einem Esel in die Stadt einritt, kein Rebell war, vor dem die Römer Sorgen haben mussten. Und deshalb fragt er die Juden, welche Anklage bringt ihr gegen diese Menschen vor? Die führenden Priester sind gereizt und reagieren pampig. Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Also da sieht man auch so diese gespaltene Stellung zur Autorität. Sie mussten die Römer irgendwie anerkennen, aber so richtig ins Gespräch kommen wollten sie mit ihnen auch nicht. Also es bleibt im Ungefähre, ein Übeltäter. Ja, aber was wird ihm denn eigentlich vorgeworfen? Darauf will und kann sich Pilatus nicht einlassen. Er braucht klare Anklagepunkte. Es muss sich um konkret bestimmte Taten handeln, die auch nach römischem Recht strafbar sind. Und als er die nicht bekommt, sagt er, nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Also keiner will sich die Finger schmutzig machen an Jesus. Keiner weiß richtig, wie gehe ich mit diesem Mann um. Für Pilatus geht es bei der ganzen Sache um innerjüdische Streitigkeiten, die die Juden unter sich abmachen mochten. So verweist Paulus den Prozess an den Hohen Rat zurück. Dabei ist unausgesprochen klar, ihr habt von mir aus auch den Freibrief, Jesus als Gotteslästerer nach dem jüdischen Gesetz zu steinigen. Eigentlich durften die Juden ja keine Todesstrafe vollstrecken. Aber in diesem, Pilatus sagt das nicht direkt, aber wir müssen davon ausgehen, dass er sagt, macht mit ihm, was ihr wollt, Hauptsache ich bin ihn los. Aber das wollen die Juden gar nicht. Die bloße Tötung und Beseitigung Jesu genügt ihnen schon nicht mehr. Sie sind voll brennenden Hasses und sie wollen Jesus auch in seiner Ehre vernichten. Dieser, der sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat, der sollte in Qual und Schande den Verbrechertod durch die Römer erleben. So hasst man nur, wenn man von der Wahrheit getroffen wurde und sich dieser nicht beugen will. Nach ihrem eigenen jüdischen Gesetz kam für Gotteslästerer nur die Strafe der Steinigung in Betracht. Aber auch dieser abgrundtiefe Hass dient letztlich nur dazu, die Schrift zu erfüllen. Denn bei seinem Einzug in Jerusalem hatte Jesus gesagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Also dieses von der Erde erhöht werden, das wird allgemein als die Kreuzigung verstanden. Das war ja so, dass das Kreuz unten lag auf dem Boden, dann wurde der Gefangene, der Delinquent daran festgebunden bzw. festgenagelt und dann wurde das Kreuz hier aufgerichtet, sodass er praktisch dann erhöht wurde. Und ich denke auch, das haben wir auch jetzt gelernt in unserer Israel-Reise durch unseren Reiseführer, einen messianischen Juden, der ein unglaubliches Bibelwissen hatte und auch ein theologisches Wissen hatte, ein historisches Wissen hatte, der sagte, dass, manchmal sieht man das in Filmen, dass Jesus denn da ganz oben hängt, so 2 Meter hoch, und sagt, das war nicht so, sondern es war ganz bewusst so, die waren nur leicht erhöht. Man sollte diesen Gekreuzigten ins Gesicht gucken. Man sollte die ganze Leid, die ganze Qual sehen. Das sollte der Abschreckung dienen. Und was auch immer falsch gezeigt wird, die Gekreuzigten waren nackt, vollkommen nackt. Also auch Jesus hat keinen Lendenschurz angehabt. Das wird aus Pietätsgründen natürlich so gemacht. Das mag ja auch so richtig sein. Aber es sollte bewusst so sein. Und wenn man guckte, dann guckte man direkt auf die bloße Scham rauf. Das war bewusst gemacht, um diese Menschen zu entehren. Und so ein Tod sollte Jesus sterben. Das wollten die führenden Juden. Auf der anderen Seite wird durch die Einbeziehung des Pilatus und der römischen Staatsmacht auch deutlich, dass die Verwerfung und das Töten des Sohnes Gottes nicht nur eine jüdische Sache ist. Also das ist nicht nur das Verbrechen der Juden, dass sie Jesus umgebracht haben, sondern auch das der Heiden. Die Welt, die Gottes Liebe ablehnt, und die für den Übermittler dieser Liebe keinen anderen Platz hat als das Kreuz. Das frommste Volk der Welt, Israel, und der seinerzeit ausgeprägteste Rechtsstaat der Welt, Rom, verwerfen den Retter der Welt. Also das, man sieht ja beides. Man sieht, finde ich, auch in diesem Text so die Frömmigkeit der Juden, dass sie sich nicht verunreinigen wollen. Man sieht aber auch, wie Pilatus mit dem Recht kämpft, wie er nicht einfach ein Urteil sprechen möchte, sondern versucht immer noch, das muss auch mit dem römischen Recht in Einklang sein. Also beide Seiten scheitern letztlich daran und sind nicht in der Lage oder nicht willens, Jesus freizusprechen. Pilatus merkt, dass sein Versuch, die ganze Sache von sich weg an den Hohen Rat zurückzugeben, gescheitert ist. So muss er sich wohl mit dem Angeklagten befassen. Pilatus wusste, dass man Jesus unterstellte, er sei ein gefährlicher Mann, der sich als König der Juden aufspielte. Nun will Pilatus das aus dem eigenen Mund Jesu hören. So richtig mag er nicht glauben, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Aber so fragt er ihn direkt, bist du der König der Juden? Jesus antwortet hierauf zunächst nicht, sondern stellt eine Gegenfrage. Sagst du dies von dir selbst aus oder haben die andere von mir gesagt? Jesus versucht mit dieser Gegenfrage ins Gespräch mit Pilatus zu kommen. Jesus sieht auch in Pilatus nicht nur den Vertreter der Staatsgewalt, er sieht auch einen Menschen in Pilatus. Aber Pilatus ist gar nicht offen für so ein Gespräch und sagt, bin ich etwa ein Jude? Pilatus ist froh, dass er nicht zu diesem unbegreiflichen Judenvolk gehört, das sich immer wieder über seltsame Dinge streitet. Er hat an Jesus selbst kein Interesse. Er muss sich nur von Amts wegen mit ihm befassen. Aber irgendetwas muss dieser Angeklagte ja getan haben, was die jüdische Obrigkeit so empört. Und so fragt er ihn ganz direkt, was hast du getan? Jesus antwortet, aber mit dieser Antwort kommt Pilatus auch nicht so richtig klar. Jesus sagt daraufhin nämlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also sein Königtum kann und will Jesus auf dem römischen Statthalter nicht verleugnen. Aber den Eindruck, den Pilatus selbst schon gewonnen hat, den will Jesus bestätigen. Es geht ihm nicht um weltliche Herrschaftsansprüche. Und dafür gibt es auch einen ganz einfachen Beweis. Um weltliche Macht kämpft man mit dem Einsatz seiner Anhängerschaft. Pilatus kann aber weit und breit niemanden sehen, der für Jesus kämpft. Es ist völlig klar, was Jesus dann nochmal wiederholt. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Aber Pilatus hat gut zugehört. Von seinem Reich sprach Jesus. Also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es. dass ich ein König bin. Ich muss an dieser Stelle mal einen kleinen Einschnitt machen, weil das für mich auch so manchmal so, ich hatte irgendwann, weiß ich nicht, vor einiger Zeit länger her schon, natürlich, weil in einem Lobpreislied, wie wir heute auch viele gesungen haben, wird ja häufig Jesus als König so angebetet, verehrt. Und da habe ich mal gefragt, ist Jesus eigentlich ein König? Und war wirklich am Überlegen, kann man das eigentlich so sagen? Und da sagten, ich weiß auch für Leute, also ja klar, Jesus ist ein König. Und das war irgendwie, ich fand das so ehrlich, so dass die Leute gar nicht nachdenken mussten, sondern für sie ganz klar, ja, Jesus ist ein König. Und seitdem ist mir das auch viel klarer. Es steht ja auch klar in der Bibel, Jesus sagt es von sich selber, aber weil sein Reich eben nicht so sichtbar ist, ist das nicht immer so ganz klar. Also bist du doch ein König. Und Jesus antwortet, ja, du sagst es, das war so, hat man da geantwortet im Orient, du sagst es, dass ich ein König bin. Und nun versucht Jesus noch einmal, diesen Römer selbst mit einem Wort zu erreichen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, also nicht um irgendwie eine Herrschaft aufzubauen, sondern dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Das Wort Wahrheit versteht jeder Mensch ein Stück weit. Auch ein römischer Statthalter. Wahrheit geht jeden an. Mochte Pilatus die Messiasfrage als eine rein jüdische Angelegenheit verächtlich von sich wegweisen. Aber als Zeuge der Wahrheit erreicht Jesus auch Pilatus. Und Jesus spricht hier von jener Wahrheit, die uns die letzte Wirklichkeit unseres Lebens enthüllt. Und das Licht, das unser ganzes Dasein durchleuchtet. Vielleicht dazu auch noch mal eine kurze Begebenheit. Meine Frau ist zurzeit gerade, besucht ihren Vater. Ihr Vater ist auch schon 86, 87, genau, und auch schon etwas altersverwirrt. Er ist dann auch jetzt aggressiv geworden seiner Frau gegenüber. Dafür, in Anführungszeichen, dafür kann er nichts, das ist Teil dieser Krankheit. Aber es musste dann die Polizei gerufen werden, er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Und das ist natürlich alles hart und erzählt meine Frau, dann sitzt sie dann mit ihm und ihr Vater ist kein Christ. Und wo sie sagt, ja, und jetzt sieht man, was bleibt am Ende eines Lebens über? Da kommt die Wahrheit auf den Tisch. Was bleibt dann über? Es ist nicht das Einfamilienhaus, es ist nicht, wer weiß was, der berufliche Erfolg, sondern ja, es wird ganz reduziert auf das Letzte. Und am Ende werden wir alle vor Gott stehen und ja, er wird das Urteil über einen jeden von uns sprechen. Und das ist, die Wahrheit Jesu bringt auch das Gericht über den Menschen. Gleichzeitig zeigt sie aber auch die Liebe Gottes, die die Welt nicht aufgibt, sondern den eigenen Sohn zu ihrer Rettung dahingibt. Und diese Wahrheit braucht einen Zeugen, nämlich Jesus Christus. Und diese Wahrheit will herrschen. Das habe ich so gelesen in der Vorbereitung. Da habe ich mich verlesen. Was heißt denn, diese Wahrheit will herrschen? Nee, aber das ist wahr. Das ist wahr. Die Wahrheit will herrschen. Sie will nicht nur da sein. Aber die Herrschaft der Wahrheit ist eine befreiende und eine beschenkende Herrschaft. Jesus, der Zeuge für die Wahrheit, ist Herrscher, Befreier und Retter. Er könnte es auch für Pilatus sein, wenn er sich der Wahrheit stellt. Und deswegen fährt Jesus fort und sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist auch so ein Satz, der hat mich auch angesprochen, wir fragen uns ja manchmal, ich höre so selten Gottes Stimme, ich möchte auch, dass Gott mal deutlicher zu mir redet, ich auch. Aber manchmal muss man sich ja fragen, ja, wollen wir wirklich Gottes Stimme hören? Wollen wir auf das hören, was er uns sagt, also die Wahrheit? Oder wollen wir nur eine Bestätigung für etwas, was wir uns überlegt haben? Oder wollen wir nur Trost? Was auch alles verständlich ist, aber ich denke, es ist ganz wichtig, das ehrliche Bestreben nach Wahrheit. Und Jesus sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und jetzt ist auch Pilatus, der Staatsmann und Richter, in eine persönliche Entscheidung hineingestellt. Er hat die hohen Priester durchschaut. Aber hat er ein echtes Verlangen nach Wahrheit? Ist er bereit, auf Jesus zu hören? Da werden auch manche innere Kämpfe in ihm stattgefunden haben, aber letztlich weist Pilatus diesen Anspruch Jesu zurück. Was ist Wahrheit? Auch ganz bekannte drei Worte. Und aus diesen Worten höre ich so Skepsis und Abweisung heraus. Pilatus war selbstverständlich ein gebildeter Mensch, der aber in seinem bisherigen Leben schon so viele Wahrheiten gehört hatte, dass er keine mehr ernst nehmen konnte. Was will alles Wahrheit sein? Wie viele Philosophien, Weltanschauungen und Religionen behaupten, im Besitz der Wahrheit zu sein? Auch das Altertum damals war insofern eine äußerst moderne Welt. Auch der Mensch in dieser Zeit, zumindest der gebildete Mensch, stand vor einer verwirrenden Vielfalt von Gedanken und Ansichten, idealistischen, materialistischen, skeptischen, arbeitgläubischen, atheistischen. Auch damals gab es nichts, was es nicht gab. Deswegen auch die Worte von Pilatus, die so verächtlich rüberkommen: Was ist schon Wahrheit? Aber nach 2000 Jahren sehen wir heute alle jene Mächte und Gewalten in der Welt von damals, die einem Pilatus einzig real und wesentlich zu sein schienen, sind vergangen. Aber Jesus, der Zeuge und König der Wahrheit, herrscht noch heute in aller Welt über Menschen aus allen Völkern. Auf ein ernsthaftes Gespräch mit Jesus verzichtet der Statthalter. Aber von der Schuldlosigkeit Jesu ist er überzeugt. Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Was soll nun werden? Pilatus meint, eine kluge Lösung zu haben, die ihn eines eigenen Urteils in dieser Sache enthebt. Jesus die Freiheit gibt und doch den Schuldspruch des Hohen Rates nicht bestreitet. Also hat er sich schon gut überlegt. Wie wäre es denn mit einer Begnadigung Jesu, die als solche seine rechtsgültige Verurteilung voraussetzt und bestätigt? Möglich wäre das durch ein bestehendes Gewohnheitsrecht. Es ist aber ein Brauch bei euch, so sagt Pilatus zu den Juden, dass ich euch an dem Passa einen losgebe, einen Gefangenen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Ist der Vorschlag des Statthalters nicht auch für die hohen Priester ein Kompromiss, mit dem sie einverstanden sein könnten? Aber wie so oft hat sich auch hier vermeintlich geschickte Taktik doch verrechnet. Vielleicht erbittert und empört auch gerade die Bezeichnung König der Juden. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Also das ist doch nicht der König der Juden. Das behauptet er ja nur. Solch einen König, gefesselt und ohnmächtig, wollen sie nicht. So kann der Messias niemals aussehen. Als er das Brot für Tausende zauberte, als er den toten Lazarus aus dem Grab holte, da hatte man durchaus Hoffnung. Aber nun fühlen sie sich von ihm betrogen. Nichts kann er. Hilflos steht er da und will König und Retter Israels sein. Da schrien sie wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber, wobei er kein Räuber im üblichen Sinne war. Man könnte ihn heute vielleicht einen Partisanen nennen. Sein aktiver Kampf als Zelot gegen die römische Besatzungsmacht hatte ihn zu einem Flüchtling gemacht, der mit räuberischen Überfällen seinen Lebensunterhalt bestritt. Wie Pilatus verwirft nun auch Israel die Wahrheit und glaubt an Macht und Gewalt in dieser Sache. Sie glauben nicht an den Friedenskönig, sondern sie wollen, natürlich wollen sie die Besatzungsmacht loswerden, aber mit Macht und Gewalt. Die Verwerfung Jesu war nun nicht mehr nur eine Sache der leitenden Männer. Sie wurde zur Sache Israel selbst, das laut und öffentlich rief: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Das war dadurch, dass alles draußen stattfand, mittlerweile, wie lange das auch immer alles sich hingezogen hat, sind ja viele Leute dazugekommen und sie schreien als ganze Menge: Diesen wollen wir nicht. Eine Begnadigung Jesu ist also unmöglich geworden. Doch einen klaren Grund zu einem Todesurteil kann Pilatus bei Jesus immer noch nicht finden. Darum sträubt er sich, ein solches Urteil zu fällen. Vielleicht sind die Juden ja zufrieden, wenn er Jesus auspeitschen lässt. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die römische Geißelung war etwas Furchtbares. Der Verurteilte wurde mit nacktem Oberkörper an eine Säule gebunden und dann mit Peitschen geschlagen, in deren Lederriemen Knochensplitter oder Bleistücke eingeflochten waren. Wenn römische Soldatenfäuste diese Peitschen schwangen, dann waren Haut und Fleisch des Rückens bald vollkommen zerrissen. Es gab Gefangene, die diese Geißelung nicht einmal überlebten. Heutzutage erwarten und empfangen wir auch bei geringen Schmerzen und kleinen Wunden Hilfe und Linderung. Jesus findet nicht einen Augenblick Ruhe. Und auch bei den Römern gab es schon Antisemitismus. Der Jude war schwer zu verstehen und darum einerseits unheimlich und andererseits auch verächtlich. Und dieser Mann in ihren Händen war sogar der König der Juden. Ja, mit diesem Judenkönig konnte man seinen grausamen Scherz treiben und die fragwürdige Lust am Quälen und Erniedrigen eines Wehrlosen auskosten. Aus einem Reisighaufen auf dem Hof sind schnell ein paar dornige Zweige geholt und zu einem Kranz geflochten. Das gibt die rechte Krone für diesen König. Fest wird sie ihm auf den Kopf gepresst. Ein roter Soldatenmantel gibt für diesen Judenkönig das Purpurgewand. Und nun wird eine rohe Spottszene aufgeführt, bei der man dem König huldigt. Heil dir, du König der Juden! Um gleich darauf dem Wehrlosen mit harten Soldatenhänden ins Gesicht zu schlagen. Was soll nun werden? Pilatus ist... Er weiß immer, er kommt nicht weiter. Er macht wieder einen Versuch, das Leben Jesu zu retten. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus ging nun hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Das ist Jesus. Das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Das ist der Herr der Herrlichkeit, jetzt blutend, zerschlagen, entstellt für uns. In seiner ganzen Hoheit steht er dort und trägt den Königsmantel und die Königskrone. Vor diesem verhöhnten, blutenden König werden sich in Ewigkeit alle Knie beugen, in reiner und völliger Unterwerfung. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden: Siehe der Mensch. Das ist dieser bekannte lateinische Ausspruch, Ecce Homo. Manchmal übersetzt, welch ein Mensch. Dieses Wort des Paulus, des Pilatus, ist ein weiterer Appell an die Menschlichkeit. Totenblass nach der Geißelung, leidend, zerschlagen, so steht Jesus da. Kann man diese Menschen nicht menschlich behandeln? Auch im griechisch-römischen Altertum gab es einen Humanismus, der viele Menschen beeinflusste. Es wird an dieser Geschichte aber deutlich, dass der Einfluss des Humanismus auch nicht überschätzt werden darf. Nein, die Menschen werden nicht menschlich reagieren. Aber Jesus, der Heilige Gottes, hält das aus. Aus Liebe zu uns ließ er sich zur Schlachtbank führen. Unschuldig trug er die Sünde der Welt. Ja, auch unsere Sünde ans Kreuz von Golgatha. Ihm sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.